Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 20, und wir hatten Verse 1 bis 16 gemacht, uns konzentriert auf den jungen Mann, der aus dem Fenster im dritten Stock abgestürzt ist, weil er eingeschlafen ist, während Paulus lange Verkündigung. Wir werden uns auch mit dieser Verkündigung oder mit Paulus, das war in Troas, heute Abend sind wir in Milet, werden uns intensiv mit Paulus Verkündigung auseinandersetzen. Aber die Botschaft letzte Woche hat uns erinnert, dass wir nicht einschlafen sollen, dass wir wach bleiben sollen und wachen sollen. Und die Botschaft heute Abend wird es auch deutlich zeigen, dass es wichtig ist, dass wir wachsam sind, dass wir auch Acht haben aufeinander. Kapitel 20 und Vers 17 von der Apostelgeschichte. Wir lesen: aber von Milet sandte er nach Ephesus, Paulus nämlich, und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Milet ist eine kleine Stadt gewesen, sie existiert heute, soweit ich weiß, nicht mehr. Sie wurde von den Persern 400 und Jahre nach Christi zerstört. Damals aber war es eine kleine Stadt, eine Hafenstadt, etwa 70 Kilometer südlich an der Küste, südlich von Ephesus. Es war eine. Das ist ein Vogel? Weißt du auch? Aha. Die Dinger funktionieren alle immer noch nicht. Wir haben daran gearbeitet und wir müssen unbedingt auch bis Sonntag, das tut uns leid, unbedingt bis Sonntag sicher gehen, dass die Anlage richtig funktioniert. Sorry, Bill. We've been working on these headsets. I don't know why it's not working. Promise to do something about it. If it doesn't work tonight, for next Sunday. Milet, eine kleine Stadt, die eigentlich hauptsächlich Möbeln hergestellt hat, Stoffe und Möbeln, Sachen so für die Dekoration der schönen Häusern da. Diese Städte waren ja nicht arm und das wurde da gerade in der Gegend unheimlich viel Geschäft gemacht. Und Paulus sitzt hier, nachdem er in Ephesus gewesen ist, in Milet, und er sendet nach Ephesus, das sind also 70 Kilometer nördlich von Milet, und bittet die Ältesten, dass sie kommen. Und hier steht in Vers 18, als aber die zu ihm kamen. Hier haben wir Männer, Ältesten, wie wir wissen, waren reife Männer. Timotheus lesen wir, es waren Männer, die verheiratet waren. Und ihre Kinder gut erzogen hatten, sie hatten sich als treu und tüchtig zu Hause erwiesen. Gute Väter zu Hause wurden als Ältesten berufen. Kommen wir, glaube ich, auch noch zu der Berufung heute Abend und wie es gelaufen ist. Aber wichtig ist zu sehen, in den Kontext, dass es deutlich ist, dass diese Männer berufstätig waren. Paulus war ja selber berufstätig, so wie wir das haben, so vollamtliche Pastoren, gab es nicht unbedingt eine Urchristengemeinde. Die haben alle gearbeitet nebenher und haben dann in der Gemeinde gedient. Das sind also vielleicht Männer mit, die Tischler waren, die eine eigene Werkstatt hatten mit Angestellten, die dann sich bekehrt haben und Ältesten wurden in der Gemeinde. Sie hatten also ein Geschäft oder zumindest einen Beruf. Die waren berufstätig, hatten Frau, normalerweise Kinder, gab vielleicht Ausnahmen, darauf kommt es mir nicht an. Diese Männer aber, die Aufgaben haben, Verantwortung haben, im Beruf und auch zu Hause, verlassen ihr Zuhause, Paulus ruft sie und sie kommen. Sie latschen da 70 Kilometer, das sind 2 Tage zu Fuß. Lassen alles stehen und liegen. Das sind Männer, die das Reich Gottes am Herzen haben. Männer, die Menschen lieben. Sie lieben sicherlich ihre Frauen und Kinder, aber dennoch müssen sie wegen des Reich Gottes sie auch mal alleine lassen. Es gibt viel Streit in der evangelikalen Szene. Was kommt zuerst? Frauen, Kinder oder Reich Gottes? Viele würden mich widersprechen. Und ich kann es verstehen, wenn sie es tun. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass das Reich Gottes zuerst kommen muss. In dem Sinn, meine Beziehung zu Gott und die Aufgabe, die er mir gegeben hat. Und wenn ich das tue, und die Propheten im Alten Testament haben schon gesagt, ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen, oder? Frau und Kinder, ich bin, wie ihr es wisst, als Missionarskind mittendrin in dem Ganzen gewesen. Ich weiß, was das ist, einen Papa zu haben, der sich den Reich Gottes hingegeben hat. Und es war nicht immer einfach. Es hat nicht immer Spaß gemacht. Es war oft schwer. Wir hatten unseren Nachteil. Mein Papa hätte ja Professor sein können an der Uni. Die Ausbildung hat er gehabt. Oder er hätte wie sein Vater Geschäftsmann sein können, das Geschäft seines Vaters übernehmen. Sein Vater war Multimillionär. Mein Vater hätte es ganz anders haben können und wir auch mit ihm. Aber er hat einen Ruf, nach Südamerika zu gehen, also hat er alles hinter sich gelassen und ist in ein fremdes Land gegangen und hat seine Frau und Kinder mitgeschleppt. Grausam, ne? Brutal. Wie kann ein Mensch sowas tun? Gott will doch sowas nicht. So denken viele. Und ich weiß, wie das ist, zu einer Privatschule zu gehen und mit Jungs zusammenzuleben, die es gut hatten. Die Eltern waren reich. Mein Papa war ein armer Missionar. Meine Eltern hatten schwer, überhaupt Nahrungsmittel zu kaufen. Es reichte nicht, weder vorne noch hinten. Taschengeld kannte ich gar nicht. Das ist ganz ehrlich, Gott weiß, dass es wahr ist. Ich könnte wahrscheinlich die Male, wo ich von meinem Papa Geld gekriegt habe, an einer Hand zählen, bis zum Alter von 19. Ich kann aber sagen, zurückschauen, dass ich froh bin, dass mein Vater gesagt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das alles hat mich so reich gemacht, so gesegnet. Ich habe nie drunter gelitten. Und wo ich vielleicht kurz gelitten habe, dann war es, weil ich die falsche Herzenshaltung hatte. Gott hat immer für uns gesorgt, auch in großer Not. Er hat uns immer durchgetragen und hat uns hundertfach zurückgegeben. Wenn ich jetzt das heute betrachte, zurückschaue und bedenke, dass ich als junger Mann, als Teenager schon in über 20 Ländern gewesen war, dass ich viele Kulturen kennengelernt habe, Länder gesehen habe. Wer ist denn schon auf Bermuda oder Jamaika gewesen von euch? Wer hat schöne, dunkelhäutige Menschen singen sehen im Markt zum Calypso? Wer ist unter Palmen aufgewachsen? Wer konnte jeden Tag zum Strand, weil das Wetter immer gut war? Gott hat uns das hundertfach zurückgegeben. Es war nicht einfach, aber es war gut. Hier haben wir diese Ältesten, die alles liegen lassen wollen, müssen, wegen ihrer Aufgabe. Beruf, Frau und Kinder. Und sie gehorchen sofort. Und die Familien und das Geschäft leidet nicht darunter, wenn die Gesinnung richtig ist. Dann segnet Gott mehr, während sie weg sind. Das kennen wir auch als Familie, Gabi und ich. Wir haben hier Männer, die bereit sind, alles liegen zu lassen, um Gott zu suchen und seinen Willen zu tun. Und solche Männer und Frauen, deswegen halte ich mich hier an dieser Stelle so lange auf, weil das Reich Gottes solche Menschen braucht. Menschen, die andere Menschen lieben, Menschen, die Gott lieben, mehr als sich selbst. Das sind Grundlagen für einen Dienst im Reich Gottes. Wenn ich in eine Gemeinde hineinschaue, denke ich, ja, das ist doch die Grundlage für einen Dienst als Ältester in der Gemeinde, oder? Dass ich Menschen liebe, dass ich andere Menschen mehr liebe als mich selbst. Das ist viel wichtiger als Gaben, als menschliche Fähigkeiten. Ich erwähne eins, den wir bereits jetzt schon vermissen, der auch viele Jahre Älteste war in der Gemeinde. Ich erwähne ihn, weil er nicht da ist. Unser Zelalem, das ist nicht ein Lieber, gell? Vermissen wir ihn jetzt nicht heute schon? Was hat er alles stehen lassen in seinem Leben? Hat doch immer Zeit für dich gehabt. Immer ein ermutigendes Wort. Der hat ein Herz eines Hirten. Wir sehen Sigi in seinen Dienst, Jörg in seinen Dienst und auch Achim in seinen Dienst. Ich denke, diese Eigenschaften, die ja in uns alle, in mir wachsen müssen, wir sehen sie da. Liebe zum Menschen, Liebe zu Gott. Und wer Gott liebt, der liebt den Menschen. Hier haben wir also die Ältesten, die kommen zu den Paulus. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe. Paulus sagt das immer wieder und ich denke, es gibt Zeiten, wo es notwendig ist, wo mir andere sagen müssen, ich lebe doch mittendrin in der Gemeinde. Ist alles durchsichtig. Ihr kennt mich doch. Ich habe oft Leute, die zu mir kommen und sagen, ja, du hast doch Probleme mit der oder mit ihm. Was hast du denn gemacht? Und kommen über Wochen, manchmal Monate und schaukelt sich alles auf. Am Ende sage ich eigentlich, das ist der letzte Strang. Sage ich, du kennst mich doch, du hast eine Beziehung zu mir. Wir kennen uns schon 15 Jahre. Dirk, habe ich dich schon mal schlecht gemacht? Habe ich dich bedrängt? Habe ich über dich schlecht geredet? Habe ich dich in den Stich gelassen? Bin ich nicht ein treuer Freund? Habe ich nicht für dich gebetet? Als du zu mir kamst, habe ich dir nicht den rechten Rat gegeben. Ist es nicht so? Also warum glaubst du das? Wenn jemand kommt und dir sagt, so und so ist der Peter. Du hast doch deine Erfahrung mit mir gemacht. Paulus tut es hier. Einfach um ein bisschen Licht in der Situation hineinzubringen. Ich habe im Licht gelebt mit euch. Ihr wisst, wie ich bin. Ihr wisst, wie ich gearbeitet habe. Nebenbei gearbeitet habe, um der Gemeinde nicht zur Last zu werden. Es ging mir nicht ums Gehalt. Es ging mir nicht ums Selbstdarstellen. Ich wollte mich nicht groß machen, sondern ich habe euch gedient und euch zum Herrn gebracht. Die ganze Zeit steht hier. Im Urtext ist das Wort hier Chronos, von Chronologie. Und in Englisch, in der King James, steht at all seasons, zu alle Jahreszeiten. Und ich bin der Meinung, dass das eine gute Übersetzung ist, weil es etwas deutlich macht. Paulus sagt hier, im Frühling, wo das Leben entsteht, wo die Sonne durch die Wolken durchbricht, wo die Tulpen aus dem Boden schießen, wo die Luft etwas wärmer wird, wo alles so sprudelt. Ich kenne das von meiner Frau, die ist draußen und Raffi macht das bestimmt auch und guckt mit dem Finger. Hier war doch eine Tulpe. Und wann kommt sie da? Oh, guck mal, ja, Peter, da, guck mal da drunter, 2 Zentimeter nur unter der Erde, da ist es schon grün, da kommt es ja schon. Ne? Ist doch alles Spannung, es entsteht Leben. Das ist der Frühling. Zu dieser Zeit habe ich euch gedient. Später wird es Sommer, kommt viel Frucht. Es waren sehr gesegnet in der Gemeinde. Es haben sich 20 Leute bekehrt und davon haben wir 25 getauft. Die Geschwister geben gut und wir wollen neue Räume kaufen. Gott beantwortet Gebet. Die Stimmung ist so gut in der Gemeinde. Kaum jemand ist krank. Das ist der Sommer. Zu dieser Zeit hat er auch gedient. Und dann kommt aber der Herbst. Und die Blätter fallen ab. Und es gibt unheimlich viel Laub zu fegen. Und es wird früher dunkel, abends. Es wird kühler, es regnet auch viel. Auch da ist Paulus treu gewesen, wo es viel zu fegen gab in der Gemeinde. Unheimlich viel Mühe, das auch. Dann kommt der Winter, da wird der Boden hart, oder? Der wird so hart, da findet keine Tulpe durch. Es ist sowieso zu kalt, da will sie erst gar nicht raus aus dem Boden. Da bin ich auch da gewesen und habe euch gedient. Seht ihr, so ist das Leben, das ist ganz normal. Das ist völlig normal. Es kann einfach nicht immer Sommer sein. Und es wird, wenn es immer Sommer ist, werden wir nie wachsen. Wenn wir nie geschliffen werden, wenn wir nie reif werden. Paulus sagt, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in alle Demut. Dienen, man kann so und so dienen. Oder ich kenne Kellner, also weltweit. Die Kellner in Indien, Sigi ist in Indien gewesen, Uschi ist in Indien gewesen, Kirsten ist in Indien gewesen, Peter lebt in Indien, Astrid ist in Indien gewesen. Wer noch? Martin, warst du auch schon da? Die Kellner sind da ganz anders, oder? Da gibt es 4, 5 Kellner an einem Tisch. Der andere wischt, der eine wischt, ne, den Tisch. Der andere fegt den Staub von deiner Jacke weg und nickt ihm mal und macht so. Und der andere bringt den Teller. Der andere steht irgendwo weiter weg und wenn irgendwas am Tisch fehlt, dann ist er sofort da und schiebt das an, ne, dass irgendjemand für dich sorgt. Und am Ende halten sie alle die Hand offen. Bei uns ist es mit den Kellnern schon ein bisschen anders, ne? Friss oder halt die Klappe. Man kann so und so dienen, oder? Und wo wird das den anders im Dienen? Was macht der Dienst anders? Die Herzenshaltung, oder? Philipper 2. Vers 3. So hat Paulus gedient. Tut nichts aus Eigennutz. Die Geschwister waren nicht für ihn da, damit er einen großen Prediger sein kann, sondern er hat sie gedient und hat gegeben und nichts genommen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen. Oft versteckt, sieht man nicht so schnell. Mich auch schon oft ertappt. Was heißt, ich habe nicht ertappt? Gott hat Licht geschenkt und Dinge aufgedeckt, Herzenshaltung, die falsch waren. Manchmal im Auto unterwegs zu irgendeinem Seminar oder im Zug in der Schweiz zum Predigen. Herr, segne mich, schenk mir Vollmacht. Segne meinen Dienst. Und Gott hat manchmal gesagt, warum denn? Willst du groß dastehen? Willst du Menschen imponieren? Oder willst du ganz einfach dienen und mich verherrlichen? Oft beschämt worden. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut. Und hier ist das, hier ist die Haltung, guck mal, achtet einer den anderen höher als sich selbst. Immer aufschauen, immer positiv denken, nie von oben herab. Schon im Denken nicht, schon lange nicht im Reden. Die Haltung macht es. Und das spüren wir doch sofort ab, wenn jemand uns achtet und liebt und zu uns aufschaut und nicht von oben herab. Wenn wir nicht Mittel zum Zweck sind. Dazu kommen wir später. Er sagt, ich habe gedient, dann er schneidet dieses Thema an. Wie ich dem Herrn gedient habe in alle Demut und mit Tränen. Vor Jahren wurde mir gesagt, dass ich mich disqualifiziert habe als Älteste, weil ich geweint habe beim Abendmahl. Einige Männer in der Gemeinde haben sich zusammengetan und wollten mich absetzen, weil ich geweint habe beim Abendmahl austeilen. Jesus hat geweint, Paulus hat geweint und ich möchte das Weinen nicht verlernen. Wie ich dem Herrn gedient habe in alle Demut und mit Tränen, er liebt seine Gemeindeglieder, das sind seine Geschwister. Und unter Anfechtungen, seht ihr im Winter auch, die mir durch die Nachstellung der Juden widerfahren ist, in Spannung, wo ich von außen angegriffen worden bin, habe ich gekniet, für euch gebetet und geweint. Und das ist die Lösung, Geschwister. Wenn jemand dich anmacht und fertig macht, kritisiert, knie dich hin und bete für die Schwachen und die Kranken und du wirst den Sieg davon haben, weil der Teufel das nicht verkraften kann. Er flieht sofort, wo wahre Liebe in Demut ist. Da ist Licht und er kann sich nicht aufhalten. Licht würde ihn töten. Satan lebt in der Finsternis im Dunkel. Paulus weiß das. Ich habe euch nichts vorenthalten. Dazu kommen wir noch in Vers 27. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Das Evangelium ist immer gleich, oder? Das Evangelium passt sich nicht Heiden und Juden an, reich und arm, Freunde und Feinde. Das Evangelium bleibt gleich. Kommen wir auch noch zu. Und haben Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und nun siehe, durch den Geist gefunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Wir haben gesehen in den letzten Kapiteln, wie er zielstrebig ist und bleibt. Und er weiß ganz genau, dass es schwer werden wird für ihn. Wie schwer, weiß er nicht. Aber er lässt sich nicht davon abbringen. Gelenkt, gesteuert und getrieben durch den Heiligen Geist, durch große Not. Ja, der Tod wird das Ende sein für ihn im menschlichen Sinn. Aber er sagt ja sowieso schon, lieber gestern sterben als heute. Denn wenn ich sterbe, wäre ich sofort bei ihm und ich bin ja schon im dritten Himmel gewesen. Ich glaube es zumindest. Haben wir gelesen. Könnt ihr euch erinnern? Herrlich war es da. Ich wollte gar nicht zurück. Ich kann das nicht in Worte fassen, was ich da gesehen, gehört habe, empfunden habe. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt. Das weiß er nur. Er weiß nicht alles. Er weiß nicht ganz konkret. Manche Christen tun so, als ob sie alles wussten. Egal, was du für eine Frage stellst, die haben eine Antwort drauf. Die haben Weisheit mit Löffel gefressen. Hier ist der große Paulus. Ich weiß es nicht. Hast du das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Ich sage es öfters. Öfters, Leute kommen nach dem Gottesdienst und fragen, ich sage, du, es tut mir leid, ich muss nochmal nachschlagen. Ich habe eine Ahnung, wo es steht, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Paulus weiß es nicht genau, aber in allen Städten wurde mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte. Wie sehr Paulus wie sein Bruder war und wie sein Vater. Er war genauso wie Jesus, er war genauso wie sein Vater. Gott hat ihn so geprägt. Gott vollendete am siebten Tag. Gott fängt an und vollendet. Jesus Christus sagt am Ende, ich habe es vollbracht. Paulus macht keine halbe Sachen. Das ist deprimierend, oder? So habe ich früher gelebt. Ich habe ständig Leuten was versprochen. Und meine ganze Bude und mein Keller und überall, wo ich war, lagen Sachen, die ich angefangen habe und nicht zu Ende geführt habe. Und habe einen Bogen um Menschen gemacht, weil ich denen Versprechungen gemacht habe, die ich nicht gehalten habe. Wenn du etwas anfängst, rede nicht zu viel, führe es zu Ende. Je mehr du redest, was du alles tun willst für Jesus, je schwieriger es wird. Und wenn du es nicht tust, groß ist die Blamage, oder? Der Herr hat gesagt, wir haben hier vor ein paar Jahren große Männer Gottes, die gesagt haben, große Dinge verkündigt haben. Der Herr hat gesprochen. Vor 4 Jahren, einer der bekanntesten Bibellehrer der Welt, der gesagt hat, in 3 Jahren, spätestens 4 Jahre, wird eine große Erweckung hier sein in ganz Deutschland. Es ist nicht geschehen und diesen Mann sehen wir nicht. Er nimmt keine Stellung dazu. Nicht irgendein Spinner, sondern einer der bekanntesten Bibellehrer. Bekannt im Gemeindebau, Leiter einer weltweiten Bibelschule. Was Gott sagt, das tut er. Was er anfängt, das führt er zu Ende. Wenn es nicht geschieht, dann ist es frommes Gelaber. Wo waren wir? 25? Und nun siehe, ich weiß, dass ihr meinen Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin von Blut aller. Zurück zu 20. Ich habe euch nichts vorenthalten. Er sagt in 27, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Er fängt an und vollendet, er macht ganze Sache. Er lässt nichts raus, zu den Juden ist er genauso wie zu den Griechen, zu den Reichen und zu den Armen, zu den Gebildeten und Ungebildeten, zu seinen Freunden und zu seinen Feinden. Das Evangelium bleibt gleich und klar und es ist immer eine ganze Sache. Das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Und das ist Teil des Evangeliums. Lass uns aber Hesekiel 3 aufschlagen. Hesekiel kommt vor Daniel. Einer der größeren Major Prophets. Und Hesekiel spricht und sagt, oder der Herr, sein Gott, spricht zu ihm und sagt, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Und ein Ältester ist, das Wort Bischof wird benutzt, das Wort Hirte und die Begriffe Älteste, alle drei. Aber eigentlich bedeuten sie alle gleich. Ein Hirte, ein Ältest muss ein Hirte sein, Menschen lieben, Menschen hinterhergehen, Menschen speisen. Er muss über sie wachen, er muss ein Bischof sein. Und er muss sie speisen können, er muss ein Pastor sein. Er muss sie weiden können. Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinen Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seine Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Sag nicht, deine Eltern, Jesus hat dich lieb. Oder, entschuldigt bitte, sag nicht nur, Jesus hat dich lieb. Er ist für dich gestorben am Kreuz und will dich erlösen. Sag ihn auch, wenn du dich nicht bekehrst, von deiner Sünde fährst du zur Hölle. Du kannst es anders einpacken, aber vom Inhalt, sag's. Der eine braucht Trost, der andere muss durchgerüttelt werden. Es hat alles seinen Platz. Wenn du nicht warnst, stell dir das mal vor, du stehst da neben deinen Eltern und hast denen nicht gesagt, hier, ihr wisst doch, Papa, du weißt das doch ganz genau, ich und du, wir sind Sünder. Und Sünde gebärt den Tod. Das ist geistlich gemeint hier, Papa. Bist du nicht ewig leben? Du kannst das Gericht nicht entkommen. Gott wird richten, Tote und Lebendige. Bist du nicht deine Schuld loswerden? Und so weiter, oder? Das gehört doch zum Evangelium. Gnade und Gericht. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seine Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Harte Worte, oder? Das ist das Evangelium. Und das meint er hier. Ich bin rein vom Blut. Ich habe die ganze Botschaft gepredigt. Gnade und Gericht. Denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ich sage immer dazu, das Evangelium ist nicht Fladenbrot. Das Evangelium ist Vollkornbrot. Wir haben keine Zeit zum Aufschlagen. 2. Timotheus, schlag bitte nicht auf. 2. Timotheus 4. Es wird die Zeit kommen, wo Lehrer kommen werden, Lehrer eingeladen werden, Menschen werden sie einladen zum Reden, weil sie ihnen nur Fladenbrot anbieten. Nur gute, nette Dinge sagen, die einfach zu verdauen sind. Vollkornbrot brauchen wir. Und deswegen haben wir diesen Prinzip in Calvary Chapel. Die auslegende Lehre. Buch für Buch, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Wer besteht, wer ist denn hier Chefkoch? Wer bestimmt denn unsere Diät? Das Wort Gottes. Er ist Chefkoch. Der Heilige Geist tut das. Und deswegen seid ihr so gesund. Deswegen seht ihr so gut aus. Deswegen werdet ihr nicht müde. Deswegen führt ihr so ein reines Leben. Deswegen seid ihr so frei und fröhlich. Weil Gott euch gut ernährt. Ich habe Pastoren, gerade in der Calvary Chapel Bewegung erlebt, in der USA, die wirklich tatsächlich viele Sonntage, und die können gut lesen, ich kann es nicht, die stellen sich hin, zumindest in Deutsch nicht. Englisch ist ein bisschen besser, nicht viel besser, aber etwas. Die lesen nur den Text. Und der Heilige Geist nimmt das, das ist Wahnsinn. Habt ihr Billy Graham schon gehört? Der zitiert fast nur Schrift. Aber es muss das ganze Wort. Wir dürfen nicht Sachen rauspicken. Den Griechen gefallen. Ne? Den Hebräern. Den Reichen. Den Armen. Jeweils eine andere Botschaft. Hier steht so, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Habt Acht auf euch und dann die Herde. Ich kann nicht jemand... Habe ich was Falsches gesagt? Nein, weil hier alle lachen. Ich kann nicht irgendjemandem das helfen, wenn ich mein eigenes Leben nicht pflege. Körperlich, seelisch und geistlich, es ist nicht möglich. Wir haben oft in Indien Situationen erlebt, wo wir auf den Straßen unser Dienst unter den Sterbenden tatsächlich an sterbenden Menschen vorbeigehen müssten, weil wir weder Zeit noch Kraft hatten. Völlig ausgelaugt. Den ganzen Tag Menschen gewaschen auf der Straße, Menschen geholfen. Dann kam der Abend und wir haben uns frisch gemacht und wollten essen gehen, ein bisschen miteinander beten, spazieren gehen, auftanken. Und das gehört dazu. Und es gab viele Situationen, wo wir an der Not vorbeigegangen sind. Wir sind nicht berufen, als Christen die Welt zu verändern. Das schaffen wir auch nicht. Das steht auch nirgends in der Bibel. Wir sind berufen dazu, Menschen aus dieser elenden Welt herauszureißen, denn das ganze Ding wird untergehen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und bekehren tut sowieso Gott. Wir können sowieso keinen Mensch bekehren. Die persönliche Pflege, meine Beziehung zu Gott ist wichtig. Und wir sehen das bei Abraham. Abraham verließ alles, um was? Um Gott zu suchen. Er verließ alles. Sein Zuhause, sein Volk, seine Verwandten zum Teil, zum Schluss alle, um Gott zu suchen. Was machte denn Abraham, als er unterwegs war? Er baute an jede Stelle, wo er hängen blieb, ein Altar. Altar ist ein Zeichen für die persönliche Beziehung zu Gott. Das ist ein Altar. Das ist die Bedeutung von einem Altar. Abraham wurde gesegnet bis über beide Ohren. Der wurde so reich, seine Herde wurde so groß, dass das vorhandene Wasser nicht ausreichte. Und er musste den Anfang Brunnen zu graben. Und für jeden Brunnen, das er baute, baute er ein Altar. So war Abraham. Er hatte einen Sohn, Isaak. Und Abraham übergab das ganze Reichtum, dieser ganze Segen Gottes, sein Sohn Isaak. Und Isaak hat das gesehen und meinte, oh Mann, Brunnengraben, das hat Papa reich gemacht. Ich baue Brunnen. Und Isaak hat Brunnen gebaut. Viele Brunnen. Und nur ein Altar. Interessant, ne? Wisst ihr, wie seine, ich glaube, zwei letzten, wenn nicht ziemlich am Ende, seine Brunnen hießen, übersetzt? Hada und Zank. Das ist das, was er geerntet hat. Weil er seine Beziehung zu Gott nicht stimmte. Er hat die Herde gedient, er hat auch für die Schafe gesorgt, dass sie Wasser haben, hat aber seine Beziehung zu Gott nicht gepflegt, lebte von dem Erbe seines Vaters, auch geistlich, hat sich aber nicht nach Gott ausgestreckt. Es war gut gemeint, aber am Ende hat er falsch investiert, erntet Hader und Strang. Und wir wissen, dass genau der Jakob kommt dann, ne? Und das ist, Jakob ist der Schlitzohr. Der ist der kleine Profi. Und er baut weder Altäre noch Brunnen. Lesen wir nicht drüber. Er hat gedacht, er hätte den Schlüssel zum Erfolg gefunden. Und er meint, es sei, ihr könnt das lesen in der 1. Mose 30. Er meint, es ist Kreativität, das Erfolg bringt. Scharfsinn. Das war seine Stärke. Das ist jetzt chronologisch, okay? Vom Papa zum Sohn, zum Enkelsohn. Das geschieht oft so. Und es geschieht auch oft so in der Geschichte der Kirche. Es flacht ab. Aber es geschieht in meinem Leben. Jede Woche muss ich aufpassen. Jede Woche muss ich aufpassen. Wisst ihr, was ich gerne habe? Erfolg durch ein System. Ich suche mein ganzes Leben ein System zum Erfolg. Wisst ihr warum? Weil das viel, viel einfacher ist als Opfer. Und was ist Opfer? Haben wir wieder das Altar. Der Schlüssel zu Erfolg ist das Altar. Wenn Menschen sehen, dass du Gott so liebst und du siehst, so freust in deine Beziehung zu Gott, dass sie frei ist, dass sie hell scheint, dass sie warm ist, dass sie dynamisch ist, wenn sie diese Wärme spüren und dieses Licht sehen, dass sie sogar durch dich erleuchtet werden, angeleuchtet werden, gewärmt werden, gesegnet werden, dann wirst du sie mitziehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist Apostelgeschichte. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. In der euch der Heilige Geist, hier haben wir eine demokratische Wahl, oder? Die Ältesten wurden gewählt, oder wie? Nee, der Heilige Geist hat das gesteuert. Der hat es auf dem Herzen der Aposteln. Paulus und Timotheus haben in ihrem Dienst Ältesten auf dem Herzen gehabt. Sie haben gesehen, Mann, da ist der Salalim. Er liebt Menschen mehr wie sich selbst. Er ist bereit, auch das drauf ankommen zu lassen, dass ich und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Salalim hat sein Herz am richtigen Platz. Und das ist das, was wir suchen, ehrlich gesagt. Das ist, was wir danach. Wir suchen nicht nach Knete, menschliche Autorität, Fähigkeiten und Begabung, auch nicht einmal geistliche Gaben, Charismatik, ist alles wichtig, hat seinen Platz. Aber nein, Menschen lieben, bereit sind, sich von Milet nach Ephesus zu begeben, die Familie alleine zu lassen, den Job alleine zu lassen, auf Urlaub zu verzichten, nicht zu murren, sondern es aus Liebe zu Gott zu tun. In der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes. Seht ihr die Bischöfe? Weiden, das sind auch Hirten. Das sind nicht Männer, die da in wer weiß was für Farben bekleidet, lila oder wie ist die Farbe auf Deutsch? Die Farbe der Könige? Purpur mit ihren langen Hüten da auf goldene Sesseln sitzen. Und 1000 kleine Priester haben, die sich ständig dienen. Quatsch. Das sind Hirten, Bischöfe. Zu weiden die Gemeinde Gottes. Wessen Gemeinde? Ich treffe mich oft mit Pastoren. Wie geht's deiner Gemeinde? Welche Gemeinde meinst du denn, Bruder? Letztes Jahr, als wir uns begegnet sind, waren wir 100, jetzt sind wir 200. Oh, du hast eine tolle Gemeinde. Deine Gemeinde ist gut. Die Gemeinde Gottes. Das sind seine Kinder und wir müssen aufpassen. Wenn wir als Hirten mit der Gemeinde falsch umgehen, kriegen wir welche auf die Finger. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat, sein Eigentum, die Gemeinde ist Gottes Eigentum. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Von außen, okay, jetzt. Auch aus eurer Mitte werden die Männer aufstehen. Die Verkehrtes lehren, die warten nur drauf, bis der Pastor weg ist. Manchmal macht er einen Einsatz nach Russland. Die haben einen Freund, der hat einen Einsatz nach Russland gemacht, 3 Monate lang. Kommt zurück, war keine Gemeinde mehr da. Die Ältesten haben das übernommen und jemand anders gewählt. Das ist eine Calvary-Chapel-Bewegung, ja. Gibt ja steile Ohren, wa? Die warten nur drauf, die streben nach Macht. Und du kannst wirklich nur wissen, mit wem du es zu tun hast, wenn du die Situation offen lässt. Du tust jemanden wirklich nur richtig kennenlernen, wenn du ihm dienen lässt und siehst, was er für eine Klappe macht, wenn er dient. Oder jemand Autorität überlässt. Du kennst ihn nicht mehr. Plötzlich hast du es mit jemand Fremdes zu tun. Nicht nur von außerhalb, auch aus unserer Mitte. Guck mal, und das klingt alles hart. Und wir sollen nicht richtig richten, Geschwister, aber wir sollen nie Angst davor zu haben, vorsichtig zu sein und zu warten und anhand der Frucht zu prüfen und das Wort Gottes. Wenn wir das nicht tun, sind wir Narren. Es gibt so viele blöde Schafe in der christlichen Szene. Am Sonntag habe ich das hier ein bisschen vorgeführt, was die machen. Ich mein's nicht böse, ich verachte diese Männer nicht. Aber sie sollen nur aufhören, den Affen zu machen. Wisst ihr, dass Timotheus so weit geht, entschuldige, dass Paulus zu Timotheus schreibt und den ihm Namen nennt. Es gibt zwei Irrlehrer und die heißen, bitte, der eine ist Alexander und der andere ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mir notiert habe. Hymenäus, glaube ich. Weiß nicht, wie man es so deutlich. Ist das nicht heftig? Wenn ich jetzt hier von, ich meine, ihr habt da gar nicht das Recht, ich will das auch gar nicht. Ich will mir auch nicht mit Paulus, ich meine jetzt nur Prinzip, vom Prinzip her. Wenn ich sagen würde, ne, der Pastor Müller, das ist ein Irrlehrer, passt auf. Was passiert hier in Hannover? Ne? Die Hälfte der Herde verlässt die Gemeinde, oder? Und die Kritik geht los in Hannover, oder? Paulus hat es gemacht. Nicht, dass ich sagen will, wie bitteschön, mir geht es ums Prinzip, ich bin nicht Paulus. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jungen an sich zu ziehen. Ja, die Jungen, die Kleinen, die Schwachen. Oh. Ah, wie geht's euch? Ich weiß nicht, Alex. Ich habe kleine Brüder gehabt. Meine kleinen Brüder dürfte keiner anfassen. Ich sag's euch, ich bin heute noch so. Echt, ich bin gewalttätig, wenn es dazu kommt, anderen Menschen zu verteidigen. Wenn jemand Großes, jemand Kleines unter Druck setzt, stelle ich mich dazwischen und sage, erstmal hier bei mir. So alt wie ich bin. Es kommt auch in der Stadt vor. Meine Frau kratzt die Kurve. Ja, wir lesen in der Zeitung, alle kritisieren das, oder? Der Mensch weiß, dass es falsch ist. Wenn jemand ein Kind verprügelt wird, einfach dran vorbeizugehen. Die machen Interviews, die Zeitungen sind voller solcher Situationen. Und wir Christen dürfen nicht in die Presse stehen. Und jemanden verteidigen, der schwach ist. Immer auf die Kleinen, diese linke fleischliche Hunde. Wölfe sind das, Wölfe in was? Schafsfell. Die sehen wie ein Schaf aus. Okay, eins. Die riechen wie ein Schaf. Und die können sogar als Wölfe blöken wie ein Schaf. Was ist anders denn? Was tut ein Wolf, das ein vegetarisches Schaf nicht tut? Er frisst Fleisch. Die fressen die Menschen, die leben auf Kosten von Menschen. Das sind Wölfe. Und die gibt es überall. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Er spricht wieder von seinen Tränen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seine Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Seht ihr, das waren alle Männer, die gearbeitet haben. Wenn Paulus gearbeitet hat, haben die anderen auch gearbeitet. Denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zu Unterhalt gedient haben für mich, die mit mir gewesen. Mann, Wahnsinn, oder? Er hat noch Missionare, die er persönlich unterstützt hat, während er gearbeitet hat, ehrenamtlich. Boah. Ich habe euch in allen gezeigt, dass man so arbeitet und sich der Schwachen, siehst du, annehmen muss in Gedanken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Tschüss, Jana. Denk dabei am Sonntag, okay? Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen alle. Schön, oder? Guck mal, welche Liebe, was für eine Beziehung die dazu hatten zu dem Pastor, den Oberpastor, den Bischof. Hast du den Papst schon mal knien sehen vor den Geschwistern? Weinen sehen? Da begannen die alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt aber über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden seine Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Sie konnten ihn von seinem Ziel nicht abbringen. War das nicht ein Kerl? Frauen, wollen wir nicht so sein wie Paulus, Männer wie Paulus, zielstrebig anfangen und vollenden, dienen den Schwachen, Gnade und Gericht verkündigen, unsere Eltern zu Weihnachten. Schönes Geschenk. Jesus, wir danken dir für es. Ja, heute ist ja, nächste Woche ist ja nichts, deswegen habe ich mir 10 Minuten extra genommen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Du bist so gut. Dein Wort ist beständig, Jesus. Und Paulus kannte keine Gefühlsduselei. Er hat geweint, aber hat mit Menschen, deren Gefühle nicht gespielt. Er sagt immer wieder, sei nüchtern zu Timotheus, seid nüchtern. Lasst euch nicht täuschen. Prüfet alles. Und er hatte, obwohl er so geprüft hat und so viel Negatives auch ans Licht bringen müsste, war er voll des Heiligen Geistes. Er hatte sich nicht gegen den Heiligen Geist versündigt. Und bitte hilf du uns auch, Jesus, diesen Mut zu haben, den Paulus hatte. Aufrichtig und ehrlich zu sein und demütig wie Paulus vor allen Dingen, wie wir in Epheser gelesen haben, Herr. Oder was war Philippa, ne?
Philippa, ja.
Danke. In Philippa 2 und Vers 3, ne? Dass wir demütig sind, so wie Paulus es war, demütig, so wie Jesus es war, dass wir Acht haben aufeinander, dass wir einander achten, aufschauen zueinander, Herr. Dein Wort ist gut, dein Wort ist wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert und es trennt in uns das, was eigentlich bei uns quer läuft, quer liegt, wo unsere Motivation nicht stimmt. Prüfe du unser Herz und zeig du uns, wo wir vor dir stehen. Und wir danken dir, dass du uns dennoch liebst, dass es dir dabei geht, dass wir gereinigt werden und schöner gemacht werden, Vater, so wie Jesus ist. Wir preisen dich und beten dich an. Bitte segne meine Geschwister hier. Und wir haben gebetet für Missionare, für Kranke. Wir bringen sie dir alle hin und segnen sie in deinen Namen. Bitten dich für das kommende Wochenende, dass du es segnest. Bitten dich für die Zeit Weihnachten, dass wir wirklich, wie gelesen in Hesekiel, dass wir bereit sind, klar zu sein mit Menschen, die wir lieben. Dass wir nicht falsch lieben. Dass wir nicht unser Verwandten eine Botschaft bringen und unser Nachbar, den wir hassen, eine andere. Schenk, dass wir wirklich bereit sind, Herr, das ganze Wort zu verkündigen. Vollkornbrot. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.